Episode 160 Audiovisuelle Trainingsprozesse. KSN2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Andreas Kwiatkowski bei mir im Podcastgespräch. Er ist Unternehmer und Gründer von Soundreply. Hallo Andreas.
Ja, hallo, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, mich auch. Wir haben heute ein spannendes Thema. Sag aber noch mal zwei, drei Sätze zu dir als Person, vielleicht auch schon die ersten Stichworte zu eurem Unternehmen.
Gerne. Also ich bin Startup-Unternehmer aus Köln. Ich investiere auch in Startup, habe mein letztes Unternehmen Soundreply Anfang des Jahres 2018, also jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her, gegründet. Wir sind mittlerweile 10 Vollzeitkräfte und arbeiten an dem smarten Assistenten HowFM, also so wie How2, einem digitalen Vorarbeiter bzw. Trainer für standardisierte Arbeitsabläufe in Industrie, in Logistik, in Service. Und wir unterstützen Unternehmen damit in ihren Trainingsprozessen, vor allem im Kontext Onboarding, Performance Support von Mitarbeitern, immer ohne Schreibtisch. Das heißt zum Beispiel neue Arbeiter und Zeitarbeiter, die jetzt ohne Vorerfahrung eine Aufgabe übernehmen sollen und können. Wir versuchen dabei auch zu unterstützen, diese Arbeitsabläufe zu standardisieren, die Qualität zu optimieren. Wir sind damit eigentlich aber auch immer in dem Zusammenhang unterwegs, Training- und Supportkosten in den Griff zu bekommen. Andererseits aber auch auf der Mitarbeiterseite zum Beispiel Aushilfen oder Auszubildende dann zu befähigen, mit Zuversicht so jede Aufgabe zu übernehmen, genauso wie es sozusagen das Lehrbuch vorsieht. Mhm. Und das interaktiv in dem Moment zu erleben, während ich diese Aufgabe durchführe.
Mhm. Gut, das war, glaube ich, schon ein ganz guter Einstieg. Was ich immer ganz gern mache, wenn es um neue Themen geht und alles, was irgendwo auch was mit Digitalisierung zu tun hat, steckt ja da mit drin, immer noch mal am Anfang zu beleuchten, okay, wie hat man es denn vorher gemacht? Weil ich glaube, dann kommt eben für alle, auch die Zuhörer speziell, eben am besten raus, was ist denn jetzt neu und in der Regel ja auch besser, sonst würde man ja nichts verändern.
Mhm. Ja, das stimmt. Also guter Punkt. Also wir haben da im Prinzip einen Themenbereich aufgegriffen, der vielleicht jetzt aktuell passiert mit einem ausgedruckten Handbuch, einer Prozessbeschreibung, welche Arbeitsschritte muss ich durchführen, sind aber in jedem Unternehmen so auf unterschiedliche Dokumentationsgrade gestoßen. Das heißt, manchmal existiert eine sehr genaue Checkliste, wo jeder einzelne Schritt aufgeführt ist. Manchmal gibt es ein Handbuch, was das eher ein wenig prosaisch umschreibt, was hier zu tun ist. Aber es ist entweder die Arbeitsmappe, die da digitalisiert wird, oder das Handbuch, zum Beispiel wie ich in einem Wartungshandbuch einer Maschine gewisse Tätigkeiten finde, die zum Beispiel eine Entstörung ermöglichen.
Ja, das ist ja aber dann auf der Ebene, glaube ich, jetzt ja eben noch keine wirkliche Digitalisierung. So wie wenn ich halt Dokumente einscanne, würde ich jetzt auch noch nicht von Digitalisierung sprechen. Also sprich, wie unterscheidet sich jetzt euer, ich habe es ja audiovisueller Trainingsprozess genannt, wie unterscheidet der sich eben von den alten Dingen, über die wir jetzt schon kurz gesprochen hatten?
Ja, also es gibt sicherlich so zentrale Vorteile, wo wir sagen, okay, entweder wir dokumentieren diesen Prozess, also das heißt, der Kunde dokumentiert in einem Dokumentationsmanagementsystem, was wir bereitstellen, was aber auch schon smart unterstützt bei der Dokumentation, oder man importiert bestehende Dokumentation, die zum Beispiel in so einer Checkliste vorliegt, und wir machen daraus dann so ein interaktives Erlebnis. Das ist also so, wie wenn ich mich zu Hause mit der Alexa unterhalte und in diesem Sinne sprachbasiert, was immer interessant ist in den handwerklichen Tätigkeiten, wenn ich gerade Handschuhe anhab oder meine beiden Hände fürs Arbeiten brauche. Es ist auch personalisiert, das heißt, ich werde auch mit dem Namen angesprochen. Andreas, kannst du das nicht übernehmen? Schön, dass du wieder da bist. Heute machen wir. Und außerdem ist das halt jetzt verglichen zum Beispiel auch mit so anderen medialen Ansätzen wie How-to-Videos, wie man das vielleicht von YouTube kennt, ist das aber so, dass wir die Tonspur dynamisch erzeugen, damit auch personalisieren können, aber auch leichter bearbeiten, leichter übersetzen können und da nicht immer ein, sag ich mal, Drehteam vor Ort bestellt werden müsste, um diesen Prozess zu dokumentieren digital, sondern das kann man sozusagen vom Mobiltelefon oder vom Rechner aus einfach anpassen, sofern da der Arbeitsschritt vielleicht noch optimiert werden muss. Und wir bekommen auch Feedback von den Arbeitern, die das ausführen und sagen, hey, an dieser Stelle, das stimmt doch irgendwie nicht oder hier müsste man die Dokumentation mal anpassen. Ich habe da auch einen Verbesserungsvorschlag.
Also ich höre auch so ein bisschen Interaktivität und die entsprechende Dynamik dann raus, richtig?
Genau, ja.
Okay. Und was mich persönlich dann eben, wenn ich das mal so vor meinem geistigen Auge vorbeiziehen lasse, natürlich gucke ich mir auch manchmal How-to-Videos an, aber was mich dann manchmal nervt, ist halt so nach dem Motto, ja, ich habe es verstanden und jetzt muss ich aber die nächsten 3 Minuten trotzdem anhören.
Ja.
Oder anschauen.
Ja, nee, das gut, das ist natürlich so ein bisschen auch die Frage, was für einen Erfahrungsgrad du jetzt hast. Ne? Wenn du klar. das erste Mal machst, interessierst du dich sicherlich dafür. Mhm. Aber klar, wenn du schon etwas souveräner bist, die Aufgabe schon mal übernommen hast, kannst du zum Beispiel sagen, hey, diesen Schritt überspringen wir. Oder du sagst in der Übersicht, das heißt, du konsumierst unseren Assistenten entweder zum Beispiel übers Handy oder über eine Datenbrille. Am Handy könntest du dann jetzt zum Beispiel sagen, ich scroll auf der Checkliste mal weiter und steige an einen Punkt ein, wo ich eigentlich nicht mehr weiter weiß. Weiter hinten im Prozess zum Beispiel.
Okay, jetzt könnt ihr mir vorstellen, bei mir zumindest und vielleicht auch beim einen oder anderen entsteht jetzt das Fragezeichen, okay, was kann ich denn so auf der inhaltlichen Ebene, für welche Tätigkeiten kann ich denn jetzt da trainieren?
Ja, wir konzentrieren uns ein Stück weit auf dieses Gewusst-Wie-Wissen. Das heißt so zum Beispiel nicht, wann wurde das Fahrrad erfunden, sondern eher, wie fahre ich ein Fahrrad? Also es geht immer um erstens, zweitens, drittens und das standardisiert sind hauptsächlich manuelle oder handwerkliche Tätigkeiten und Fertigkeiten, die da trainiert werden. Und das findet man halt eben, wie ich eben gesagt habe, dann zum Beispiel in der Arbeitsmappe, in Wartungshandbüchern, vielleicht auch in Inspection-Checklisten und im Endeffekt finden wir zum Beispiel Anwendungen jetzt in der Automobilproduktion, wenn es darum geht, wie montiere ich jetzt zum Beispiel das Teil oder mir fehlt just in sequence hier ein Bauteil, wie kann ich das irgendwie schnell bekommen, welche Systeme muss ich da bespielen, alles so auch komplexe Tätigkeiten, die zwar standardisiert sind, aber dennoch viele einzelne Arbeitsschritte, vielleicht 50 hintereinander umfassen, die ich mir so als Neuanfänger gar nicht so einfach merken kann. Ja. Und entweder ich trainiere diese in einer simulierten Umgebung mit dem Assistenten, zum Beispiel in einer Modellfabrik, oder ich sage, hey, das nehme ich mit an den Arbeitsplatz und begleite mich dann, lasse mich dann so Training on the Job oder Performance Support orientiert am Job tatsächlich in der produktiven Umgebung begleiten. Andere Beispiele könnten zum Beispiel sein, aus der Systemgastronomie, standardisierte Abläufe, zum Beispiel in der Küche. Das kann auch sogar das Zubereiten eines Gerichtes sein. Das sind so Themen, die wir aktuell über unser System auch laufen lassen. Es kann aber auch irgendwie eine Inspektion eines zum Beispiel neu in Betrieb zu nehmenden Fahrzeugs sein, eines zum Beispiel Busses, der im Straßenverkehr eingesetzt werden soll, kommt gerade sozusagen aus der Fabrik. Okay, wie nehmen wir den Betrieb? Was gibt es zu beachten? Was gibt es vor allem auch an Sicherheitsthemen noch zu überprüfen? Das heißt, alles solche Beispiele sind typischerweise die, wo unser System dann am stärksten ist. Immer wenn der Mitarbeiter mobil unterwegs ist oder seine Hände woanders hat, macht dann auch die Sprachinteraktion noch mehr Sinn. Aber es ist nicht so, dass man das benutzen müsste, sondern ich kann es mir auch eben auf dem Handy kurz einen Überblick verschaffen, es einfach mir mal schon anschauen. Und wenn ich sage, hey, das würde ich jetzt gerne machen, lege ich das Handy zum Beispiel neben mich und lasse mich dann auf der Sprachebene entweder auf Deutsch oder auf einer anderen Sprache durchführen.
Okay.
jetzt könnte ich mir vorstellen, sowas entsteht ja nicht auf der grünen Wiese. Das heißt, irgendjemand muss sich mal Gedanken gemacht haben, was sind die Inhalte? Und dann kommt man wahrscheinlich relativ schnell, oder ich jetzt zumindest, auf die Frage, okay, was habe ich also für grundsätzliche Voraussetzungen, damit sowas funktioniert?
Mhm. Ja, also ich sag mal, wenn wir ins letzte Jahr schauen, wir haben so 50 verschiedene Unternehmen besucht, das heißt, die Betriebe dann von innen gesehen, auch mit Arbeitern gesprochen, dann sind es viel Themen, die vielleicht auch noch gar nicht dokumentiert worden sind, auch nicht auf diesem Detailgrad, was man Schritt für Schritt macht, sondern das sind so Themen, wo der Vorarbeiter oder die erfahrene Kollegin vielleicht sagt, das erkläre ich jetzt schon zum fünften Mal, vielleicht auch, weil gewisse Personalfluktuation zum Beispiel in der Logistik so tagtäglich ist. Ja. Das heißt, da setzen wir an und geben den Mitarbeitern, die normalerweise ihre Kolleginnen und Kollegen trainieren, jetzt ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie sozusagen diese Instruktionen einmal verewigen können und dann so diesen digitalen Coach ermöglichen, so als Hilfe, nicht unbedingt als Ersatz für den Vorarbeiter, aber so eine Ergänzung, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade am anderen Ende der Halle bin, aber trotzdem Hilfe brauche.
Also es sind schon die Menschen, die in der Vergangenheit eben im 1:1 oder 1:1 irgendwas trainiert haben, die praktisch die Inhalte erstellen.
Das auch, ja. Es gibt je nach Größe des Unternehmens auch Dokumentationsabteilungen, die sich um solche Themen kümmern. Aber es passiert jetzt also auch mehr und mehr sozusagen on the shop floor, dieses Tribal Knowledge, sagt man auch, dass was von Kollegin zu Kollege gereicht wird. Das versuchen wir auch so ein Stück weit abzufangen, indem wir es möglichst einfach machen, ein System machen, was auch mobil mich empfängt und mir da erlaubt, diese Schritte zu dokumentieren und damit auch weiterzureichen, nicht nur zu Kolleginnen und Kollegen in der direkten Umgebung, sondern vielleicht auch zu einer Produktion in einem ganz anderen Land, wo vielleicht noch nicht so viel so nach Referenzprozess läuft, wie es dann zum Beispiel jetzt hier in einer Fabrik vielleicht bei uns in Deutschland irgendwie schon recht eingespielt funktioniert. Das heißt, das sind alles diese Möglichkeiten, die wir versuchen, als Trainingsprozess Support anzubieten.
Ja, bei mir entsteht gerade der Gedanke, zum Beispiel, wenn ich mehrere Schichten habe, dann begegnen sich die Menschen vielleicht gar nicht. Dann gibt's da jemanden in einer Schicht, der kann sowas im Schlaf, also der hat sich irgendwelche Tricks über die Zeit hinweg vielleicht angeeignet. Ja. Und die anderen haben gar keine Chance, ihn A zu sehen und er umgekehrt keine Chance, vielleicht bei jemand anders zu sehen, dass man das ein bisschen geschickter machen könnte, wie man so schwäbisch sagt, und ihm das mitzuteilen. Und vor dem Hintergrund entsteht noch ein anderes Bild gerade vor meinem geistigen Auge. Ich unterstütze gerade einen Handwerksbetrieb, Maler, Tapezierer. Da ist ein relativ alter, Ende 50 Mitarbeiter. Also sprich, der wird seit 40 Jahren tapezieren. Da müsste man jetzt einerseits annehmen, der kann das. Der kriegt es aber aus vorher nicht erfindlichen Gründen, mittlerweile weiß ich es, er kriegt es nicht hin, in einer Ecke eine Raufasertapete so abzureißen, dass er nicht an 3-4 Stellen anschließend mit dem Messer nachschneiden muss.
Okay.
Und andere, inklusive einem Auszubildenden im zweiten Lehrjahr, der kriegt es hin. Und da habe ich genau die Situation, jeder arbeitet in seinem Raum, jeder hat halt einen Raum, an dem er tapeziert, typischerweise, und der sieht gar nicht, dass die anderen das hinkriegen. Und hat sich vielleicht über Jahrzehnte angewöhnt, ja, das muss man halt nachschneiden.
Das ist absolut, ja. Ich glaube, da so im ersten dachte ich auch gerade an so dieses Thema Nachfolge, ne? Gerade auch in kleineren Betrieben, wenn ich jetzt vielleicht eben einen erfahrenen Handwerker dann auch entlasse in die Pensionierung, was passiert mit dem Wissen?
Genau.
Natürlich grundsätzlich immer das Interesse da gewesen, das zu dokumentieren. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, diese Dokumentation so leicht wie möglich zu machen. Mhm. Und wir haben auch gesehen, dass wenn am Ende die Ausgabe dieses Wissens eben nicht jetzt ein Word-Dokument ist, was dann ausgedruckt wird, sondern eben so ein Erlebnis ist, was dann digital auf einer App ausgegeben wird, aber eben vielleicht sogar sich sozusagen in so ein Spracherlebnis verwandelt, was ich dann auch mit auf die Baustelle nehmen kann vielleicht und mit einem Knopf im Ohr mir das erklären lassen kann, dann ist auch nochmal die Motivation da, ach, das ist ja interessant, dass das jetzt möglich ist, am Anfang dann tatsächlich auch einzupflegen und auch nachzupflegen. Was wir aber auch versuchen, möglichst einfach zu machen, in dem Sinne, dass wir immer gesehen haben, dass selbst wenn eine detaillierte Dokumentation mal gemacht wurde, historisch, vielleicht auch in Word, dann haben wir immer das Problem gesehen auch, dass das natürlich nicht nachgepflegt wurde. Und so versuchen wir bei jedem Arbeitsschritt, wo dann auch Feedback vielleicht im Nachbarraum, wie du es beschrieben hast, oder auch an einer ganz anderen Baustelle aufkommt nach dem Motto, das ist irgendwie zwar der Referenzschritt, aber irgendwie passt das jetzt hier nicht so. Mhm. Irgendwie gibt es doch auch diesen Sonderfall. Versuchen wir dieses Feedback, was dann auf der Tonspur dann zurückläuft an den Assistenten, direkt wieder an den Prozesseigentümer, in dem Fall vielleicht der erfahrene Kollege, der das aufgesetzt hat, zurückfließt zur Prüfung, können wir hier die Dokumentation an dieser Stelle auch ein bisschen überarbeiten.
Ja. Und mir schoss gerade auch der Gedanke durch den Kopf, harte Männer lesen ja keine Betriebsanleitung.
Oh ja. Ja, oder die Betriebsanleitung ist vielleicht so schwer wie ein Quellekatalog und wird nicht immer mitgeführt. Ja,
genau.
Das haben wir auch gesehen. Ja.
Okay. Gut, jetzt möchte ich den Punkt Trainingsinhalte und wie sie entstehen noch ein bisschen vertiefen, weil ich könnte mir vorstellen, beim einen oder anderen Zuhörer entsteht da jetzt das Fragezeichen, okay, wie funktioniert das ganz praktisch? Mhm. Da sitzt ja keiner da und tippt jetzt irgendwas runter oder sitzt wahrscheinlich keiner da, der irgendwie Fotos macht?
Ja, also so Stand heute funktioniert das so, tatsächlich so, dass du jetzt zum Beispiel bei dem erfahrenen Handwerker, wenn er jetzt vielleicht derjenige wäre, der wüsste, wie man diese Tapete am besten entfernt, würde er vielleicht diesen Trainingsprozess, diesen Supportprozess eines idealen Tapetenentfernens einmal dokumentieren. Würde dann so funktionieren, er könnte sich zum Beispiel am Schreibtisch in unser Dokumentationssystem, eine Websoftware, einwählen und könnte sagen, okay, jetzt setze ich diesen Dokumentationsprozess mal auf. Ich definiere also vielleicht einen Titel, wie das heißt, sodass ich später im digitalen Assistenten auch eine Frage stellen kann, wie zum Beispiel, wie entferne ich die Tapete am idealsten? Und dann setze ich den ersten Schritt ein, den zweiten Schritt ein. Ich schreibe einen kurzen Text, so wie ich so normalerweise jemanden das vielleicht auch erklären würde. Wir versuchen mit so smarten Hilfsmitteln dabei zu unterstützen, dir Feedback zu geben. Hier solltest du dich vielleicht etwas deutlicher ausdrücken, mhm. hier etwas kürzer. Weil am Ende wollen wir, dass der maximale Trainingserfolg oder das maximale Verständnis dann am Empfänger entsteht. Wenn du diese 5 oder 10 Schritte eingepflegt hast, dann empfehlen wir, also das abhängig vom Ausgabemedium, aber im Idealfall auch immer begleitende Bilder zu hinterlegen. Und die kann ich dann zum Beispiel mit meinem Handy machen, kann die Fotos einhängen, entweder mobil oder vielleicht dann wieder am Rechner. Und habe am Ende sozusagen so wie eine Checkliste eine Prozessbeschreibung, die aus vielleicht 10, 15 Einzelschritten besteht, den entsprechenden Dokumentationen in Foto- oder auch in Videoclip-Form. Mhm. Und diese Checkliste kann ich dann meinen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen über einen Link. Der öffnet dann wiederum die App genau an dieser Stelle. Mhm. Und das heißt, den habe ich vielleicht über WhatsApp geteilt, was ja auch durchaus jetzt im Handwerk nicht unüblich ist. Und dann kann ich darauf zurückgreifen als digitaler Assistent und mir das erklären lassen, wie dieser Idealprozess eigentlich aussieht, wenn ich ihn noch nicht gemacht habe.
Okay. Und jetzt möchte ich noch den Punkt, den haben wir vorhin schon kurz angerissen, diesen Aspekt Flexibilität. Also das, was ich jetzt halt klassisch in dem Lehrer-Schüler-Szenario habe, wo halt der Schüler den Lehrer fragen kann, hey, habe ich nicht verstanden, sag's mir nochmal. Und dann vielleicht der Lehrer erkennt, okay, weil das ist ja das Einzige, was er ändern kann, so wie er es erklärt hat, hat es nicht funktioniert, ist nicht angekommen. Welche Form der Flexibilität habe ich da, wenn ich das eben über Maschinenunterstützung, möchte ich das mal nennen, mache?
Ja. Das würde ich sagen, steckt insgesamt noch in den Kinderschuhen. Das heißt, sich da an das Skill-Level, an den Erfahrungsschatz des Gegenübers auch tatsächlich ideal einzustellen. Da haben wir erste Versuche unternommen. Das Einzige, was wir sozusagen kurzfristig lösen, ist, dass wir diese Instruktionen dann versuchen, anders zu formulieren. Oder ich könnte zum Beispiel fragen, wenn ich jetzt irgendwie das Tapeziermesser, was ist das? Wenn ich das nicht verstehe, kann unser System sozusagen auch eine Antwort da ausgeben und das versuchen zu erklären. Also eine kurze und knackige Instruktion für den Experten sozusagen vergrößern und die Fachwörter ersetzen dann durch die Umschreibung. Mhm. Beziehungsweise auf die direkte Nachfrage, was ist das, dann eine Antwort geben. Das ist sozusagen unser erster Schritt in diese Richtung, aber da wird in Zukunft sicherlich noch mehr folgen müssen, um sich da ideal einzustellen. Auch je mehr wir den Gegenüber vielleicht auch kennenlernen, weil er vielleicht schon 3 oder 5 oder 10 Prozesse mit uns gemeinsam gemacht hat, mit unserem System, können wir sagen, okay, er hat schon eine gewisse Erfahrung in den Bereichen gesammelt. Also können wir vielleicht auch ein fachspezifischeres und dann präziser und schnelleres Vokabular verwenden. Das heißt, das wird sicherlich kommen, aber ist jetzt aktuell noch nicht Teil der Lösung.
Okay, da habe ich jetzt rausgehört, so ein paar Grenzen existieren noch, wenn wir über Digitalisierung von Trainings reden.
Absolut, ja.
Und das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Einerseits von dem, was wir gerade besprochen haben, also sprich dieser interaktive Teil, der mal unabhängig von den Inhalten ist, und dann aber eben auch der Aspekt, okay, aus deiner Sicht, welche Trainingsinhalte eignen sich heute noch nicht?
Und ja, vielleicht ein Aspekt noch, der mir noch einfällt, also was natürlich auch immer ein Thema ist, auch was wiederum für das Digitale spricht, ist so ein bisschen vielleicht auch der Gesichtsverlust, wenn ich sozusagen meinen Chef viermal fragen muss, wie das genau funktioniert. Sowas ist natürlich immer irgendwie auf einem neutralen Digitalprodukt einfacher. Da kann ich mich im Zweifel auch 20 Mal durchführen lassen. Das mache ich vielleicht dann in der Praxis nicht. Da haben wir dann öfter beobachtet, wie dann vielleicht Umwege gegangen werden oder versucht, dann irgendwie was zu machen, was vielleicht nicht so dem Idealprozess entspricht. Das heißt, das wäre noch so ein Vorteil, wo ich sage, steht dem Nachteil gegenüber, dass es sicherlich noch nicht jetzt, Stand heute, dem Erlebnis entspricht, wie wenn man den besten menschlichen Lehrer hat. Aber das ist eine Sache, die wir in den nächsten 10 Jahren, auf die wir immer mehr hinarbeiten wollen. Jetzt hattest du aber ja schon eine Anschlussfrage. Vielleicht steigen wir da einfach nochmal an.
Ja.
Magst du nochmal kurz wiederholen?
Ja, auf der inhaltlichen Ebene, wo sagst du, das funktioniert heute noch nicht?
Okay, also grundsätzlich, sage ich mal, unser System eignet sich viel, viel mehr für Prozeduren, die ein Stück weit linear sind. Die können auch gewisse Verzweigungen haben, wie wenn dieser Fall dann eintritt bei Schritt 13, dann eher linksrum oder eher rechtsrum. Aber Prozeduren, die durchaus komplex sind, eher linear, die häufiger trainiert werden, das lohnt sich dann sicherlich einzupflegen, oder wo häufiger Fragen entstehen. Das sind so Themen, die wir momentan im Idealfall abdecken. Ich denke, was jetzt unser System aktuell nicht hergibt, ist zum Beispiel sowas, was eher so die klassischen E-Learning-Systeme abdecken, zum Beispiel, was sind unsere Unternehmenswerte oder was sollte man tun, was sollte man nicht tun auf der Arbeit. Das sind so Themen, die sind in der Regel schon sehr gut gelöst mit anderen Lösungen. Wir konzentrieren uns tatsächlich auf diese Prozesse, auf diese Arbeitsschritte im Detail. Das heißt, das wäre so die Antwort sicherlich darauf.
Okay. Wenn wir jetzt zum Abschluss mal ein bisschen, ansatzweise haben wir es schon gemacht, mal in die Zukunft gucken. Welche Entwicklung kannst du dir vorstellen, kann man sich generell vorstellen, wenn man über unterstützte, digital unterstützte Trainings- und Trainingsprozesse reden?
Ja, also ich glaube, viele sprechen ja auch jetzt von den Möglichkeiten von Augmented Reality, Virtual Reality. Das sind Themen, die wir in der Praxis noch nicht so gesehen haben, wie sich vielleicht das ein Geschäftsbericht oder eine Presseartikel vorstellt. Das heißt, so außerhalb eines Innovationslabors in der Praxis seltener gesehen. Ist sicherlich eine Frage der Zeit, aber hat auch bestimmte Gründe. Also manche Datenbrillen oder vor allem sowas wie HoloLens, die dann eher so ein bisschen vom Tragekomfort sich anfühlt wie ein Helm, sind vielleicht zu sperrig, die Batterielaufzeit ist kurz. Aber das sind Themen, die werden sich, denke ich, in den nächsten Jahren erledigen, und dann wird auch so eine Datenbrille, wie sie heute schon oft in der Logistik eingesetzt wird, mehr oder weniger der Standard sein und vielleicht auch die eher simplen Headsets irgendwann ablösen. In wiederum 5 bis 10 Jahren, wer weiß, vielleicht gibt es dann irgendwie die Möglichkeit, dass ich sozusagen ein Hologramm des Experten starte und kann mich dann, so wie damals, wir kennen es aus Star Wars sozusagen, dann so richtig plastisch auch an jemandem orientieren, der es mir vormacht, weil wir Menschen orientieren uns ja nicht nur an dem, was der Lehrer sagt, sondern auch wie er es tut. Also vor allem, wenn es um praktische, handwerkliche Tätigkeiten geht. Ja. Das heißt, wir rechnen damit, dass die Plattformen immer mehr Möglichkeiten erhalten, dass die auch immer mehr angenommen werden über Zeit. Und wir positionieren uns jetzt da so, dass wir sagen, wir lösen einerseits das Problem, dass die Dokumentation leicht dokumentierbar sein muss, dass sie auch leicht pflegbar sein muss. Und auf der anderen Seite das Thema, wie interagiere ich am besten mit einer Dokumentation? Das Blättern in einem 500-Seiten-Handbuch ist nicht so inspirierend, wie einfach die kurze Frage meinem digitalen Assistenten stellen, hey, was muss ich hier machen? Mhm. Und für alle die Plattformen, die da kommen, sage ich mal AR, VR und dann vielleicht in 10 Jahren die Hologramme, wird sicherlich immer mehr die natürliche Interaktion das Mittel der Wahl sein, statt jetzt viele Buttons zu lernen in einer App, die ich irgendwie jetzt gar nicht kenne, frage ich vielleicht lieber so in dem Sinne, hey Alexa, wie entferne ich hier die Tapete? Mhm. Und wir liefern dann sozusagen auf dieser Sprachebene dann auch die Antwort dazu, begleitet mit den Medien, die das noch im Verständnis untermauern. Mhm. Heißt Fotos, Videos oder eben dann irgendwann vielleicht auch ein Hologramm, was dir das vormacht.
Ja, ich hatte jetzt bei deiner Erzählung so geschwind mal den Jules Verne-Film vor meinem geistigen Auge. Und im Grunde ist ja die Idee, was könnte ich machen? Ja. Das Allerwichtigste, selbst wenn es heute doch aus technischen Gründen noch nicht funktioniert, wenn ich die Idee gar nicht habe, dann bringt mir die ganze Technik nichts.
Ja, also das auf jeden Fall. Also es gibt natürlich viele Systeme, die jetzt zum Beispiel im Produktionsumfeld jetzt schon auch versuchen, aufgrund von Datenbasis zu analysieren, was könnte jetzt eine Störung sein. Das heißt, wir setzen eigentlich wenn das Erkenntnis schon erfolgt ist. Das heißt, was zu tun ist, erfahre ich entweder zum Beispiel über eine smarte Software, die mir das empfiehlt, oder ich bekomme sozusagen einen Auftrag, kümmere dich mal darum, jetzt zum Beispiel in der Automobilproduktion, das Handy klingelt, hier fehlt ein Teil am Band, du musst dich darum kümmern, das jetzt zu besorgen, hast aber vielleicht gestern erst angefangen und kein Kollege ist in Reichweite oder kein Kollege spricht die gleiche Sprache wie du, das kann auch vorkommen. Wie löst du das Problem? Das heißt, wir setzen tatsächlich da ein, wo die Erkenntnis, was zu tun ist, schon relativ klar ist.
Okay, gut. Andreas, ich danke dir für deine Zeit. Ich finde es immer wieder spannend, auch dann zum Schluss oft so noch einen weiteren Blick in die Zukunft, selbst wenn Dinge heute vielleicht noch nicht möglich sind. Aber wie gesagt, die Idee ist ja das Entscheidende. Deshalb danke nochmal für deine Zeit.
Ja, absolut. Vielen Dank auch dir. Hat mich sehr gefreut. Dann würde ich sagen, bis bald und einen schönen Tag noch.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Andreas Kwiatkowski zum Thema audiovisuelle Trainingsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 160. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken.
Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.